Hallo liebe Barbara, herzlich willkommen heute zu den Life Stories. Du bist ja eine Unternehmerin, die mit Herz für Unternehmerinnen eintritt. Magst du dich gerade mal vorstellen?
Ja, danke Iris. Hallo Iris und hallo, wer da auch immer zuschaut. Mein Name ist Barbara Valenti. Ich bin Österreicherin, seit 2006 selbstständig und habe eben zwei Standbeine. Eines ist, Organisationen und Unternehmen zu begleiten bei ihrer agilen Transformation und Digitalisierung. Und das zweite Standbein, wie du richtig gesagt hast, Iris, was mir sehr am Herzen liegt, ist die Begleitung von Gründerinnen und Unternehmerinnen. Und das mache ich jetzt seit 10 Jahren. Genau.
Ja, du bist gerade sehr aktiv geworden, auch jetzt in der Krise, und hast gesagt, ich biete jetzt was an, womit ich auch Unternehmerinnen direkt weiterhelfen kann. Wo hast du da so dein Feld entdeckt, dass du gesagt hast, Mensch, da möchte ich irgendwie gerne was zurückgeben, etwas beitragen?
Also ich wohne hier in der Nähe von Kassel und war über 7 Jahre geschäftsführende Vorstandsfrau in einem regionalen Netzwerk. Wir haben inzwischen ungefähr 90 Mitgliedsfrauen, und es ist auch sehr, sehr groß für die Region hier. Also unsere Region hier ist sehr relativ dünn besiedelt, sagen wir es mal so. Und was jetzt mit der Corona-Krise einfach für mich auch ganz wichtig war, ist, weil ich es ja selber gemerkt habe, na, da draußen verändert sich alles. Ich weiß nicht, wie sich das für mich auswirkt. Und hatte dann so eine Krise auch, na, weil ich mir gedacht habe, um Gottes Willen. Und habe mir dann einfach überlegt, weil ich das aus meiner Vorstandstätigkeit auch weiß, da kostenlose Mini-Workshops anzubieten, um Frauen auch diese Angst vor der Technik zu nehmen, um da Angebote zu schaffen, damit sich die Frauen also so Stück für Stück, ne, aus diesem Krisenloch auch wieder emporhangeln können. Und das war auch so, also das hatte gestartet jetzt Mitte März. Und ich habe da jetzt relativ regelmäßig zusammen auch mit einer Kollegin, die aus dem Webdesign kommt, Veranstaltungen angeboten. Und jetzt merke ich langsam, ne, dass die Resonanz, und das hat jetzt nichts mit dem Angebot, aber dass die Resonanz weniger wird. Und das finde ich ein gutes Zeichen, und ich wollte das sowieso nur so lange machen, wie ich, also habe das auch evaluiert, ne, habe davor befragt, was ist der Bedarf, habe das dann nochmal evaluiert, wie kann es denn weitergehen, was braucht ihr. Daraus, aus dieser Arbeit, ist jetzt ein Online-Kurs entstanden, und bin dann noch einmal in der Evaluation drinnen und schaue, ob es noch mal weitergehen soll. Weil für mich ist es eher was Leichtes, sowas aufzusetzen. Methoden und Themen habe ich genug auf Lager, ne, aufgrund meiner Erfahrung oder meiner inhaltlich oder methodischen Auseinandersetzung. Und von dem her, das war so der Punkt, eben so, es hat geheißen, flatten the curve, also um dieses Loch für Unternehmerinnen oder diese Talsohle für Unternehmerinnen so gering wie möglich zu halten.
Ja. Und wie haben die denn reagiert? Wenn du sagst, Mensch, jetzt, du hast Mitte März angefangen, jetzt haben wir Mitte April. Das heißt ja, das sind Unternehmerinnen, die jetzt ein Offline-Business hatten und dann innerhalb von 5 Tagen gelernt haben, wie sie dieses Offline-Business teilweise vielleicht oder komplett online umsetzen können?
Das war der ursprüngliche Gedanke, also durch das, dass ich sehr iterativ arbeite. Das heißt, ich habe auch während des Kurses ganz eng die Rückmeldung von den Teilnehmerinnen bekommen, na, und angefragt, und habe den Kurs auch zusammen an den Bedarfen mit den Teilnehmerinnen entwickelt. Und ja, ein Stück ist es, online sichtbarer zu werden. Und wir haben aber dafür quasi diese Produkte oder Angebote, die sie bisher haben, überarbeitet. Das heißt, wir haben uns einmal das gesamte Businessmodell angeschaut. Das haben wir mit dem Business Model Canvas gemacht. Mhm. Dann der nächste Schritt war, Idealkunden zu arbeiten. Wer ist denn der Idealkunde oder Kundin? Welche Kundengruppen ergeben sich da möglicherweise? Haben uns dann näher die Produkttreppe angeschaut, die ja quasi die Basis auch ist für Online-Produkte entwickeln. Also da gibt es eben drei Stufen. Und die Teilnehmerinnen konnten sich dann aussuchen, mit welchem Idealkunden sie arbeiten wollen, in welcher Ebene der Produkttreppe und welches Produkt sie ausarbeiten wollen. Und wir machen heute am Nachmittag einen Celebration Call.
Mhm, schön.
Wir beide kennen das ja aus unserem Programm. Und da auch nochmal die Möglichkeit für die Teilnehmerinnen, das war am Anfang so, wollen wir nicht so wirklich, ne? Verstehe ich auch, aber das nochmal die Möglichkeit, nach außen zu zeigen, was sie sich erarbeitet haben. Genau. Und dann gab es nochmal zum Schluss, zur Abrundung, gab es eben, wie baue ich so ein Angebot auf, welche Bestandteile hat das? Und ich persönlich lasse mich jetzt überraschen, was so die Endergebnisse waren, weil ich habe schon von den Teilnehmerinnen gehört, dass sich da was verändert hat. Und das werde ich heute am Nachmittag sehen. Aber die hatten wirklich 5 Tage, wir haben quasi einen Sprint gemacht, ne? Also 5 Tage vormittags Input, Fragen und Pulscheck, also so wie aus dem agilen Kontext, einfach zu schauen, wo stehen wir denn, was habe ich seit gestern gemacht, was will ich heute machen und welche Fragen habe ich. Das war der Pulscheck. Und dann der Input, also das war eben je nach Thema, was eben an dem Tag dran war und auch nochmal Fragen beantworten. Und dann, das ging immer so bis um 11:15, 11:30. Und da gab es Arbeitszeit bis um 3. Und diese Zeit hat jede Teilnehmerin für sich genutzt, wie es gepasst hat. Manche mussten auch was Kundenaufträge abarbeiten oder und so weiter und so fort. Und haben uns dann um 3 Uhr nochmal getroffen, einfach zu schauen, wo stehen wir denn, was gibt es für Fragen und dann eben in kleinen Mastermind-Runden Feedback einholen, neue Ideen bekommen und dann eben mal am Nachmittag, am späten Nachmittag bis abends konnten sie natürlich dann noch bis zum nächsten Tag weiterarbeiten an ihren Themen. Mhm. Und es war wirklich knackig, also
Ja, von 0 auf 100 eigentlich, oder?
Bitte?
So von 0 auf 100.
Richtig. Ja, von 0 auf 100. Und es war auch ganz spannend, über diese methodischen Ansätze, die ja aus dem agilen Kontext kommen. Und da warst ja du eine der Personen, die mich darauf hingewiesen hatten. Und ich hatte Anfang des Jahres auch überlegt, wie kriege ich das hin? Und es ist jetzt aufgrund dieses Kontaktes, also über dieses kostenlose Angebot, also was für mich auch den Mehrwert hatte, dass ich da noch mal ganz andere Perspektiven reinkriege von den Kundinnen, durch dieses kostenlose Angebot und durch das, dass diese Bestandteile des Kurses auch so gut passbar waren, hat sich dieser Kurs auch entwickelt und das Thema Agilität haben wir jetzt voll drinnen, nur weiß es niemand in dem Sinn.
Weil du programmierst das nicht, ne? Du nutzt einfach die Tools und die Methoden, das ist ja das, du meinst jetzt den Sommer-Kickstart-Kurs, ne? Dass du das da austesten konntest, das beides sozusagen zusammenzubringen aus deinen beiden Welten. Ne?
Ja. Richtig, das dort war ein komplettes Desaster.
Es ist ja auch herrlich, dass das mal jemand sagt. Das war ein komplett, ich meine, wir lernen ja nur mit Fail Forward, also indem man einfach auch was ausprobiert. Was waren denn da deine Learnings, wenn du sagst, das war ein Desaster?
Also ich hatte jetzt letzte Woche nochmal überlegt und habe gedacht, soll ich die Teilnehmerinnen nochmal anschreiben und mich auch, also in dem Sinn, da nochmal drauf eingehen. Aber ich habe gedacht, nein, also es ist ja ein Beta-Kurs gewesen.
Ja.
Es ist auch das, was im agilen Kontext einfach forciert wird, kleine Sachen zu machen, auszuprobieren, Feedback einzuholen, zu überarbeiten und also in diese Iterationsschleifen. Das ist ja auch der Ansatz aus dem Design Thinking, mit dem ich mich sehr intensiv auch beschäftige und auch unterrichte. Und das Desaster an dem Kurs war, also zum einen war mein Energieniveau, wo ich mit dem Kurs gestartet habe, das war eigentlich fast bei vielleicht maximal 10%. Ne? Aufgrund des letzten Jahres, aufgrund einer sehr unschönen Sache, wo ich gerade aus einer GmbH versuche rauszugehen, was ein sehr, also ich habe so meine Failure-Story.
Auch mental, ein fordernder Prozess.
Ja, also sehr unschön. Ist mir, glaube ich, wichtige jetzt, also ich muss immer unter dem Aspekt sehen, eine wichtige Erfahrung für mich als Unternehmerin. Ja. Ist auch interessant, dass ich die Erfahrung mit Männern gemacht habe. Also das, ohne da jetzt auf diese Gender-Thematik einzugehen, das ist auch nochmal eine spannende Erfahrung. Wobei es gibt natürlich auch Kollegen, mit denen ich sehr gern zusammenarbeite, aber das war auch nochmal was. Und ich hatte den Kickstart-Kurs gestartet, also wirklich mit einem ganz geringen Energieniveau und habe jetzt auch an dem Sommerprogramm teilgenommen, weil ich wusste für mich, ich konnte mich überhaupt nicht mehr motivieren. Ne? Und ich liebe zum Beispiel meinen Laptop zu arbeiten, Sachen zu entwickeln. Und das war am Anfang des Jahres, also da war echt die Luft draußen und habe über dieses Sommerprogramm, was ja sehr strukturiert ist, wo man sich auch die Sachen, also er hat gestartet mit diesen Mastermind-Sessions, die über Weihnachten waren. Sessions, sondern wie hießen die, die 12
Classes, die 12 Master, diese 12 Webinare, ne, die Sekunde mal
genau. Genau,
wo man zu bestimmten Themen, Facebook-Werbung oder Launch oder sowas zu bestimmten, wo man sie so ein bisschen auch kennenlernt in ihrer Arbeit, ne?
Richtig, und mir hat ihre Arbeitsweise sehr, sehr gut gefallen. Ich finde das super professionell, also ist mir immer wichtig, inhaltlich auch hervorragend, war auch wichtig für mich. Und was sie schafft, ist, also sie hat für mich quasi eine neue Richtung auch gegeben, weil viele Sachen, die sie macht, natürlich jetzt so mit Social Media und so, da bin ich jetzt nicht so drinnen, weil ich jetzt in den letzten fast 5 Jahren in Projektarbeit war, in Konzernen, ne? Als agiler Coach, hat sie mir noch mal so eine neue Richtung gegeben, wie man das zusammensortieren kann. Und über den Kickstart-Prozess, der ja sehr rigider ist, würde ich sagen, also da kann man auch nicht aus. Ne? Und es gibt ja immer dieses Motto, was einem manchmal relativ nervt, dieses Trust the Process. wo man denkt, okay, ja. Aber es war wirklich, das System ist sehr gut aufgesetzt und das hat mir einfach geholfen, aus diesem also Schritt für Schritt wirklich aus diesem Energieloch rauszukommen und da Inhalte zu nehmen, die ich gut finde, die ich wichtig finde, die ich auch aus der Beratung vom Gründerteams kenne, die wirklich super funktionieren, ganz einfache Tools. Auf der einen Seite, man muss sie natürlich wissen, wie man sie anwendet. Ne? Also sie schauen sehr einfach aus. Aber es ist halt die Frage, in welchem Kontext funktionieren sie und wie muss man sie anwenden. Und im Kickstart-Kurs war das so, also ich habe den auf Englisch durchgeführt, ja. Weil ich es liebe, international zu arbeiten. Das ist auch eins, es ist wirklich für mich was ganz, ganz Wichtiges. Und ich bin dann während des Kickstarts, das war schon in der zweiten Woche, habe ich mir gedacht, Barbara, warum tust du dir das an? Also, warum tust du dir das an? Die Texte auf Englisch schreiben, das war ja schon davor, ne? Dann die Texte auf Englisch schreiben, dann die Videos auf Englisch aufnehmen, so ganz alleine im Monitor rein. Ne? Dann habe ich gedacht, mein Gott, na, dein Englisch, das ist ja sonst fließend, aber es wird immer schlechter. Ja? Also so. Und habe dann auch so sanfte Rückmeldungen bekommen von den Teilnehmerinnen. Da waren ein, zwei, die mich kennen, ne? Und die mir das dann auch so durch die Blume gesagt haben, naja, Barbara, also es ist ein bisschen schwierig. Also so die Videos mag ich nicht, oder da fehlt mir, also dass ich das folgen kann. Dann habe ich gedacht, okay. Ne? Und dann kommt natürlich so dieser Punkt, wo man sich denkt, um Gottes Willen, mein Englisch ist katastrophal, ne? Was nicht stimmt. Ne? Also okay. So.
Aber das ist ja der innere Kritiker auch, der schlägt dann natürlich auch an. Ne? Und man möchte es ja auch richtig gut machen. Also ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich mit einem ungarischen Architekten zusammengearbeitet und der wollte immer Englisch sprechen, obwohl der sehr gut Deutsch sprach. Also er war bei uns auch schon jahrelang im Unternehmen und man wusste, der spricht richtig gutes Deutsch. Und ich meine, wenn du jetzt ja auch nochmal gerade diese Geschichte mit den Männern angesprochen hast, ne? Also wie unterschiedlich das ist, auch mit Männern zusammenzuarbeiten. Und der hat zu mir gesagt, Iris, ich spreche im Business nur Englisch, weil ich sonst so einen großen Teil meiner Kompetenz verliere, wenn ich in einer anderen Sprache unterwegs bin. Mhm. Und man kennt es auch von den Franzosen zum Beispiel, also in einem französischen Konzern, habe ich so gehört, arbeitet bei Michelin oder sowas, dann heißt es immer, ja, hier ist alles auf Englisch im Konzern, wir sind international, alles auf Englisch und dann kommen alle in einen Konferenzraum rein Und dann sind die ersten drei Sätze Englisch und dann fangen die Franzosen an, Französisch zu reden, damit sie ihre gesamte Ausdrucksmöglichkeit auch haben. Und das scheint auch eine männliche Attitüde zu sein, wo Frauen eher versuchen, Kommunikation auf einem anderen Weg auch anzugehen, sich mitzuteilen und sich auch vielleicht eher anzupassen. Ja, so ganz, ganz spannend. Und ja, wir reden ja da alle Englisch in dieser Gruppe. Ich hatte heute Morgen den englischsprachigen Mastermind. Und jedes Mal denke ich, man kann so viel Englisch lesen, man kann so viel Englisch hören, es fällt einem so leicht, man versteht immer viel mehr. Aber selber sprechen ist immer noch mal was anderes.
Ja, wobei, ich muss sagen, für mich ist das nochmal ein Stück weit anders. Für mich ist es nochmal anders, weil ich ja wirklich immer international gearbeitet habe. Ja. Und habe auch viel im Ausland, also ich habe 4 Jahre in Italien gelebt. Also ich bin auch, sagen wir mal so, also ich höre das oft, ich bin auch jemand, der Sprachen sehr leicht fallen. Ich habe Italienisch nur über das Hören gelernt. Ich habe fließend Französisch gesprochen, bevor ich nach Italien ging. Jetzt ist es nicht mehr so. Spanisch, ich bin im Urlaub und rede sofort Spanisch, auch wenn es die Spanier dann nicht verstehen. Egal, aber ich rede Spanisch. Und das ist so für mich, mir macht es total viel Spaß, in Sprachen zu sprechen. Und das war vielleicht auch ein Punkt, den ich von mir nicht kannte, dass ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, was sprichst du da? Also so dieses Kopfkino. Und hatte aber mehr mit dem, also zum einen das Energieniveau, mein Energieniveau, zum anderen diese Unklarheit. Und was bei mir ganz schlimm hochkam, das war dieses Thema, woher soll ich wissen, wie es Unternehmerinnen in Kanada geht, in USA geht, in England geht? Und da wusste ich für mich, da hatte ich dann ein Problem, einfach auch, dass ich es unprofessionell fand. Ja? Also ich habe mich selber nicht in diese Ebene bringen können und hätte auch mit den Ländern vor Ort nichts zu tun, aber ich konnte mich selber nicht in diese Ebene reinbringen und das akzeptieren und damit arbeiten, sondern ich hatte permanent diesen Widerspruch in mir und war dann auch auf dem Hot Seat bei der Sigrun. Das war auch ganz spannend, weil ich habe das auf Deutsch, also ich habe das auf Englisch gemacht und hätte es ja noch auf Deutsch machen müssen, weil meine Kundinnen sitzen halt hier in Deutschland auch, zu 80%, und das ist ja auch bei uns in der Sommergruppe, sind ja die Hälfte mindestens deutsche Frauen oder Unternehmerinnen, die da drin sind, mindestens. Und dann haben wir gedacht, Barbara, was tust du dir das an, dieses mühevolle Arbeiten? Ja? Warum muss das so anstrengend sein, sondern du kannst es doch leicht machen? Ja? Und hätte dann eben im Sommer in diesem Hot Seat, war das auch für mich, wo ich mir dann gedacht habe, also ich müsste dann ich habe zwei Standbeine, das heißt, 2 Kundengruppen, 2 Webseiten.
Ja, und dann hat Sekunde dir auch die berühmte Frage gestellt?
Bitte?
Ob Sekunde dir diese berühmte Frage gestellt hat, what will you be known for?
Die hat sie mir jetzt weniger gestellt, weil das ist auch für mich nicht das Thema. Das sind beides Themen, also Coaching und Begleitung von Unternehmerinnen und Gründerinnen ist für mich genauso ein Thema wie dieses agile Coaching oder unter Organisationen in der Agilität zu begleiten. Das sind beides so Herzstücke von mir und das macht mir Spaß. Das ist, weißt du, für das bin ich selbstständig, dass ich eben diese beiden, aber die Komplexität, die sich ergeben hätte, ist, dass ich beide Seiten nochmal auf Englisch übersetzt hätte. Ja, und dann geht es ja weiter. Inhalte, Bloginhalte auf Englisch übersetzen, Produkte auf Englisch zu übersetzen und Deutsch, die Videos Englisch-Deutsch machen und das war dann irgendwie, ich bin da echt in der zweiten Woche von dem Kurs, war ich nur noch Deutsch, Englisch, Deutsch, Englisch und ich habe es überhaupt nicht mehr ausgehalten und habe dann gesagt, okay, ich versuche da reinzukommen in diesen Hot Seat, und das war dann auch so spannend, und das ist das, warum einfach auch es wichtig ist, dass man sich Coaching nimmt, ja, oder also an sich arbeitet, auch als Unternehmerin, ist, dass es war ein Gespräch von maximal 5 Minuten. Und das Thema war für mich durch. Und ich habe nie wieder seitdem das in Frage gestellt. Nämlich, sie hatte die Frage gestellt, sie hat gesagt, naja, aber dann hast du ja 4 Businesses. Also du hast 4 Unternehmen, die du führen musst. Wie willst du das schaffen? Und ich für mich habe dann gesagt, das kann ich nicht schaffen. Das will ich auch nicht schaffen. Das interessiert mich auch nicht. Und die Webseite war dann damals gerade ein paar Tage fertig für Unternehmen. Dieses Lean Agile Coaching. Das heißt, das war okay. Und wenn die jetzt, wenn das jetzt international ist, dann schicke ich einen internationalen Lebenslauf, haben international, also einen englischen Lebenslauf, ein englisches Kurzprofil. Oder sie schauen bei mir auf LinkedIn, das ist alles auf Englisch. Und auch für die Unternehmerinnen oder Gründerinnen, das ist jetzt die barbaravalenti.com, das ist jetzt alles auf Deutsch und das ist auch gut so. Ne? Weil letztendlich, ich möchte, also wir wohnen hier auch, das war auch noch einer der Punkte, ich bin letztes Jahr auch nach England gereist zu einem Kunden, weil da eher ein größeres Projekt war, was von England aus gesteuert ist und da bin ich nur, um nach London zu fliegen, insgesamt 9 Stunden unterwegs gewesen.
Wahnsinn. Obwohl man, ja, und dann macht Kassel ist die Mitte von Deutschland, aber es hat keinen Flughafen.
Ja, wir haben schon einen, aber das ist eine interne Geschichte. Aber, nein, genau, und das ist der Punkt. Und wir wohnen so schön, also wir wohnen hier am Land, das ist so schön. Warum sollte ich da mir das die ganze Zeit auch antun? Ne? Und das ist ja jetzt auch nochmal über die Corona-Krise in eine neue Bedeutung gekommen. Denke ich, es wird sich arbeitsmäßiges einiges verändern in Unternehmen. Und es wird sich hoffentlich auch in der Beratungsszene einiges also verändern. Ne? Oder, also ich bezeichne mich ja auch nicht als Beraterin, sondern als Prozessbegleiterin. Das heißt, meine Hoffnung ist wirklich, dass die Unternehmen aus dieser Phase jetzt lernen und nicht mehr auf das bestehen, dass man da vor Ort sitzt, ja, oder arbeitet.
Ne? Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass Unternehmen jetzt merken, dass sie auch Büroflächen sparen können. Also kannte ich vorher schon Unternehmen, die zum Beispiel dann sagen, ja, hier hast du eine kleine Checkkarte und wenn du morgens kommst, dann leuchtet auf, an welchem Arbeitsplatz du bist. Also es gibt ja tatsächlich Beratung, also Steuerberatung war das, also solche Unternehmen, die dann mit sowas arbeiten, wo die Menschen dann aber auch sagen, da finde ich mich nicht wieder, ich brauche auch eine Form von Interaktion. Und ja, aber ich glaube schon, dass das jetzt das auch geknackt hat. Also dass man einfach auch merkt, was im Homeoffice geschafft wird. Ist ja gar nicht so einfach, im Homeoffice ist einerseits diese Frage, kann ich mich fokussieren und meine Arbeit machen? Und der Gegenpol ist, schaffe ich es auch loszulassen? Wenn ich, ne, also wenn ich diese Zeit jetzt gearbeitet habe, auch wirklich nicht mehr reinzugucken und auch wirklich nicht zu denken, du musst noch dies und du musst noch jenes, sondern das dann auf den nächsten Tag einfach zu platzieren. Ne? Das erfordert einfach auch eine Routine damit und einen Umgang damit, den wir jetzt dann auf einmal ja alle lernen mussten.
Und, genau. Ja, genau. Genau. Also beim Freund von mir war das so, dass der mal so leise angefragt hat, so einen Tag die Woche zu Hause zu arbeiten. Hieß es nach Homeoffice. Das Thema ist durch. Also bei dem in der Firma sind jetzt 1500 Leute im Homeoffice. Ne? Also ja. Gott sei Dank hat es die IT bei dem vorbereitet. Aber das ist ja ein Thema, mit dem ich zum Beispiel eh schon immer Kontakt hatte, weil ich ja immer international gearbeitet habe. Und da hast du ja immer die Kollegen, die irgendwo sitzen. Mhm. Ja? Und habe mich auch vor 10, 8, 9 Jahren ganz intensiv mit einer Kollegin mit dem Thema virtuelle Führung, virtuelle Zusammenarbeit beschäftigt. Und das ist ja auch im agilen Kontext, ist es ja diese klassischen Arbeitsräume, die wir haben. Da bist ja du als Architektin auch, ne? Also hast du ja natürlich auch eine ganz andere Perspektive drauf. Da braucht es einfach auch andere Räume. Ne? Also weg von diesen, und das ist mein Status und das ist mein Riesenschreibtisch und hin zu Flexibilität und Unternehmen, das ist ja das Spannende an diesen ganzen Ansätzen. Unternehmen müssen ja schneller werden aufgrund der Digitalisierung, aufgrund der Globalisierung auch und der Entwicklung, in der wir sind. Ja? Und das ist so ein bisschen das Spannende zu sehen in dieser Situation gerade, wie radikal schnell sich unser Leben jetzt verändert hat und nicht nur hier in dem kleinen Ort, sondern weltweit.
Ja.
Das ist einfach super spannend. Und ja, das ist ja auch was, was wir als Unternehmerinnen, wir müssen ja kontinuierlich auch dranbleiben, unsere Angebote anzupassen oder unsere Angebot, also unsere Angebote anzupassen, unsere Kundengruppen zu überprüfen, na, und zu schauen, in welche Richtung geht strategische Ausrichtung unseres Unternehmens.
Wie ist denn deine Erfahrung? Also jetzt haben wir mal einmal diese Seite beleuchtet, ne? Also Unternehmerin. Und jetzt nochmal die Seite auch New Work in Unternehmen. Es ist ja so, dass man, New Work ist ja auch erstmal ein großer Begriff, Agilität ist ein großer Begriff, erstmal weiß man gar nicht, was es so bedeutet. Ich habe es jetzt so verstanden, dass es auch proaktiv etwas, also agil sein hat auch etwas damit zu tun, dass man proaktiv als Mitarbeiter zum Beispiel auch da mitgeht. Und wie verändern sich denn die Menschen da drin? Es ist ja oft so, dass Unternehmen treiben so eine neue Sau durchs Dorf, ne? Also da kommt jetzt irgendwie wieder so was ganz Großes aus Amerika oder sonst woher. Das ist jetzt so der nächste Prozess, den wir hier haben, um Organisationsstrukturen zu optimieren. Und jetzt kommt New Work. Die Menschen in diesen Unternehmen, ja, die sind ja aber diejenigen, die diesen Wandel dann durchziehen müssen. Und die haben dann vielleicht ein, zwei nette Workshops, ja, in denen dann ein bisschen gespielt werden darf, in denen man mal lockere Übungen macht und vielleicht mal einen Prototypen entwickelt oder so Design Thinking macht. Aber wie ist denn deine Erfahrung, wie gehen denn die Menschen damit um, das wirklich in den Arbeitsprozess auch reinzuziehen und so ein Unternehmen von innen heraus dann zu verändern?
Das ist eine sehr, also sehr komplexe Frage. Also ich bin jetzt keine New Work-Expertin, sondern was wir ja im agilen Kontext, und New Work kommt vom, also so aus meiner Perspektive, auch ganz stark die Rückfrage von der Generation Y bzw. von der Generation Z und auch die Generation X, in der ich ja auch bin, fragt das schon an. Na, also wir haben ja zurzeit auch in Deutschland, was ich teilweise unheimlich finde, so dieses Generationengeplänkel. Ne? Und New Work hat vor allem mit dem, in meinen Augen oder für mich, mit dem zu tun, dass Menschen versuchen, rauszukommen aus diesen hierarchischen Strukturen, die hinten und vorne eh nicht mehr funktionieren, weil der Markt einfach sowas von dynamisch ist, die Produktentwicklung so individuell ist und auch so dynamisch. Und wir hier in Deutschland teilweise viel zu langsam sind, weil die internationalen Märkte ganz anders arbeiten können. Ja? Es ist bei uns ein bisschen gekoppelt an das Thema Arbeitsgesetze, was ist möglich im Unternehmen etc. Ne? Und wir haben, also was ich sehr oft beobachte und was ich relativ schwierig auch finde für Dynamiken von Unternehmen ist, wir haben zum einen die Geschichte, dass ich habe jetzt gerade hier eine Meldung, deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen, Entschuldigung, von Zoom. Wir haben auf der einen Seite jetzt die Mitarbeitenden, die sich im Unternehmen relativ ruhig bewegen und sagen, okay, das ist jetzt, wie du sagst, na, das ist jetzt die nächste Kuh, die wir durchs Dorf treiben. Habe auch schon O-Töne von einer Führungskraft mal gehört, die ihn nicht zu mir gesagt, weil ich glaube, das hat er sich nicht getraut, aber der dann gesagt hat, naja, wir haben jetzt hier schon x Veränderungsprozesse, auch dieser wird vorbeigehen. Und da war wirklich so ein Generationenthema. Das ganze Thema New Work ist für mich, steht dafür, dass Menschen inhaltlich arbeiten wollen, dass sie auch diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf, na, also Freizeit und Beruf, hinbringen wollen und dass sie für sich auch müde sind von diesen ganzen hierarchischen Strukturen, die es da gibt. Na. Also wenn du jetzt in einem Unternehmen bist, was relativ schnell arbeiten soll, weil die Kundenbedarfe relativ schnell reinkommen, weil es Veränderungen gibt und die haben 7 Hierarchiestufen bis zur obersten Entscheidungsspitze und die oberste Entscheidungsspitze weiß überhaupt nicht mehr, was am Markt draußen los ist, dann wird das schwierig. Ne? Und da haben wir halt in Deutschland wirklich das Problem, dass wir viel zu langsam sind. Ne? Und jetzt muss ich zurückgehen, was war deine ursprüngliche Frage?
Die ursprüngliche Frage, wie die Menschen das sozusagen verarbeiten, also ob sie wirklich in der Lage sind, so ein Unternehmen dann von innen heraus auch zu verändern. Und die Antwort, die ich mir immer gegeben habe, es liegt einfach auch dann an der Spitze, weil wenn die Spitze nicht loslässt, also wenn das Board oben nicht loslässt, von Unilever gibt es ein schönes Beispiel, dass der Geschäftsführer halt dann irgendwie gesagt hat, ich entscheide total gerne, wenn ihr mich fragt, entscheide ich. Ja. Aber wenn ich halt da loslasse und die gehen, ich bin ja selbst Führungskraft, du gehst ja dann auch in andere Rollen hinein. Ja, Führungskräfte haben ja auch erstmal Angst, diesen Status zu verlieren, ne? Diese Hierarchiestufe zu verlieren, weil damit ist natürlich eine Position verbunden, vielleicht ein Selbstwert auch verbunden, eine Wirksamkeit verbunden, ein Spaß, ein Team zu führen auch, ja, Menschen weiter, persönlich weiterzuentwickeln und so eine Rolle einzunehmen, die Führungskraft als Coach, also mehr seitlich zu stehen neben diesen agilen Teams und diese Räume einfach auch anzubieten, ja, dass das Team in diesen Räumen arbeiten kann, arbeitsfähig gehalten wird. Das ist einfach was anderes als zu entscheiden und Dinge voranzutreiben. Ne? Du kommst da in eine andere Rolle hinein.
Also was meine Erfahrung da ist aus den Projekten, die ich gemacht habe, also Punkt Nummer 1, es muss von oben die Unterstützung kommen. Ja. Und zwar nicht top-down entschieden werden. Es muss top-down Verantwortung für dieses neue System übernommen werden und die müssen auch dahinter stehen. Also sie hat auch schon so O-Tons in Trainings, also ich habe auch sehr viele Trainings für agile Rollen durchgeführt. Zum Beispiel ein O-Ton war, unser CEO aus Amerika hat entschlossen, dass wir jetzt alle agil werden und hat gesagt, go for it, also macht, schaut einfach, ja, wie ihr das hinkriegt. Ja. Das war in einem Chemiekonzern, ja, also wo du halt ganz strenge Regulatorien oder Regulations halt hast, die du einhalten musst, weil das gesetzlich und versicherungsschutzmäßig gebunden war. Ne? Das ist ein, also das war so ein Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, okay, ich hatte einmal beim sehr großen Autoproduzenten, also auch sehr angesehenen deutschen Autoproduzenten, hatte das, dass ein Mitarbeiter, der ist 2 Meter war der groß und ich selber bin ja 1,84 auch sehr groß, der kam auf einmal, ist der aufgesprungen, ist auf mich zugelaufen im Training, ne, und hat gesagt, das ist alles Blödsinn hier, das brauchen wir hier alles nicht. Ne? Und nebenan saßen dann wirklich, und da war es wirklich so krass, dieser Alt-Jung-Widerspruch oder wo man dann dachte, das tut mir so leid. Ne? Da saßen die Jungen, die gesagt haben, ja, wir haben aber eine gläserne Fabrik und dann machen wir das und so. Ne? Und na, also da war dieser Generationenkonflikt, kam da leider sehr raus. Ich habe es erlebt und das ist wirklich ein fantastisches Erlebnis. Wenn Teams, also ich habe das zweimal erlebt und es war zweimal, dass ich ein Team von klassisch, na, unsere Führungskraft sagt uns, was wir zu tun haben, unser Geschäftsführer sagt uns, was wir zu tun haben, das war beides in großen Konzernen, dass sich die Teams entwickelt haben zur vollkommenen Selbstorganisation. Wow. Ja, ja. Und das hat jeweils so 5-6 Monate gedauert und da war ich eben in der Rolle des Coaches drinnen, hatte bei dem einen Team einen Projektleiter, der mir absolut vertraut hat, der das versucht hat, umzusetzen Und der auch dann, also wir waren dann nach eineinhalb Jahren so weit, dass der Geschäftsführer, wenn wir ihm, der sehr autoritär auch ein Stück weit war, aber der ist auch, was bei ihm toll war, zu seinem Wort gestanden. Ne? Der wollte Maßnahmen entwickeln, dass die Zusammenarbeit verbessert werden kann. Und dass es dann so weit war, also am Anfang war es so, die Geschäftsführer oder die Führungsmannschaft hat gesagt, was denn so gut wäre für die Mitarbeitenden, ohne mit denen in Austausch zu gehen. Mhm. Und das ganze System hat sich dann gedreht, dass die Mitarbeitenden befragt wurden, was braucht ihr denn? Das wurde der Geschäftsführung vorgestellt. Wir reden hier von der Geschäftsführung von einem Konzern mit 3.500 Mitarbeitern für die IT, für den Gesamtkonzern, ne? Ja. Mit 200.000 Mitarbeitern. Da war das dann so, dass wir als Projektmitglieder ihnen das vorgestellt haben. Und da kam dann nochmal eine zweite Geschäftsführerin dazu. Und dann in Austausch gegangen sind und entschieden wurde, aufgrund unserer Empfehlung, was gemacht wird als nächstes. Ne? Und das zu sehen, wo Teams selbst organisiert, agil zusammenarbeiten, das ist fantastisch. Mhm. Und das andere Team war auch, da war das leider so, dass die beiden Führungskräfte nicht mitgearbeitet haben, dass das Team zwar agil wurde und es eingefordert hat, aber dann halt so in diesen Status reinkam, er sagt uns schon, wo es lang geht, aber wir arbeiten halt so weiter. Ne? Und das war dann auch letztendlich, weil ich mich sehr stark für das Team eingesetzt habe, dass ich als Externe quasi absolviert wurde. Ne? Also was auch eine sehr spannende Erfahrung war mal und was für mich auch nochmal so die Konsequenz daraus war, ohne Führungskräfte geht es nicht. Und wir haben ja in Deutschland diesen Begriff der Lehmschicht. Ne? Ja. Ich weiß nicht, kennst du den?
Nee.
Die Lehmschicht, das ist quasi die Schicht des mittleren Managements, die verhindert, dass von oben die Informationen nach unten und von unten die Informationen nach oben gehen. Und es gibt einen Organisationsentwicklungsansatz für Veränderungsprozesse, heißt Real-Time Strategic Change. Also Unternehmen müssen ja eine Strategie haben, die müssen sich auf dem Markt behaupten etc. Und da müssen Entscheidungen getroffen werden. Aber die Frage ist, wie kann man das mit dem Fachexperten, was die Mitarbeitenden sind, verheiraten? Ne? Und da ist dieser Punkt, dieses Real-Time Strategic Change, also es wird die Strategie entschlossen und es werden aber die Mitarbeitenden über Zukunftskonferenzen, World Café und diese methodischen Ansätze eingeladen, Ansätze zu entwickeln, wie das Ganze umgesetzt werden kann. Ja? Und das sind so Ansätze, die man auch im Kleineren, habe ich das auch schon zum Beispiel beim Zahntechnikerunternehmen mit 30 Mitarbeitenden angewendet. Das sind ja alles agile Ansätze.
Ja.
Und das ist das, was super kraftvoll ist, also weil wir brauchen Entscheidungen. Ja, jede Unternehmerin kennt es, ich muss mich entscheiden, ähnlich wie das erzählt habe mit den Sprachen, ich muss mich entscheiden, ja, und dann aber diese Entscheidung umzusetzen und da, also das ist jetzt in meinem Fall nicht, weil ich Einzelunternehmer bin, aber da das mit den Mitarbeitenden gemeinsam Maßnahmen zu entwickeln und das umzusetzen, das ist fantastisch.
Ja.
Also das ist, wow, ja. Ja, also das ist das, wo ich mir denke, wow, also und das ist so kraftvoll und das ist so, es ist so schön zu beobachten dann und das ist natürlich harte Arbeit jetzt in meiner Rolle als Facilitator, als Prozessbegleiterin, da das in diese Richtung zu bringen und da auch bei agilen Teams, da muss man immer wieder hinterher sein. Mhm. Und das sind sehr viele Gespräche, sehr viele auch so, der agile Coach hat ja vier Rollen insgesamt, ich muss jetzt schauen, dass ich sie zusammenbringe immer. Also das eine ist ja Mentor, ne? Das andere ist Trainer, dann ist es Coach und Facilitator. Mhm. Ne? Und das heißt, ich muss dann immer wieder schauen in meiner Rolle und so sehe ich auch meine Arbeit, dass ich schaue, welche Impulse muss ich denn jetzt setzen, damit das Bestmögliche für dieses Team, für diese Unternehmerin, für dieses Unternehmen passieren kann. ja, oder diese Organisation. Und das finde ich sehr spannend, was für mich ja auch ein Entwicklungsweg war. Ne? Also mal so ad hoc irgendwie zu coachen oder ad hoc einmal so eine Prozessbegleitung zu machen oder ad hoc zu trainieren oder in die Mentorrolle reinzugehen, das ist nicht so einfach, sondern es braucht auch, also finde ich, also für meine Ansprüche, viel Erfahrung, also das ist das, was ich, und auch natürlich entsprechende Weiterbildungen.
Ich wollte gerade sagen, wie bist du dein, es wird jetzt gerade ein bisschen lang, aber ich möchte es trotzdem wissen. Also, ist ein spannendes Interview. Wir haben schon fast eine Stunde.
Ja, okay.
Ja, aber wie kommt man da hin, Barbara? Also, wo hast du in die, oder wenn wir mal sagen, also die wichtigste Weiterbildung, die, sagen wir, ne, um es mal so ein bisschen zu fassen, für dich, wo du wirklich sagst, Mensch, das war so eine klasse Geschichte, da habe ich in mich investiert und das hat wirklich was verändert. Was ist das für dich gewesen?
Also die wichtigste Weiterbildung, ich glaube, das sind so Komponenten. Ja? Also es hat ja auch viel mit Mindset zu tun. Ja? Und einer meiner wichtigsten, also wenn ich das jetzt so zusammenfassen kann, meine Ausgangsbasis war, ich war im Change Management, SAP-Einführung, IT, Europa. Und wir haben die Schweiz als Pilotland genommen und das war eines der größten SAP-Projekte damals. Und haben dieses Pilotprojekt 1:1 ausgerollt über Finnland, über Spanien, Italien, Frankreich. Und natürlich hat es nicht funktioniert. Und ich hatte am Anfang des Rollouts, also wenn wir ins Land gegangen sind, immer so Interviews mit so ausgewählten Leuten. Auf was müssen wir denn achten? Ne? Die haben ganz dezidiert Informationen gegeben. Am Ende, Post-Project-Review nach dem Projekt, wieder, ne? Und es sind genau diese Sachen, die natürlich niemand gehört hat, am Ende rauskommen und hätten wir das doch gemacht. Ne? Und ich habe mir gedacht, warum machen wir das nicht? Und ich habe es damals nicht verstanden. Und eine meiner wichtigsten Ausbildungen ist der MBTI, also Myers-Briggs-Typ-Indikator, diese Stärkenorientierung, zu schauen, wir haben ja hier diese Fehlerkultur, ne? Dass wir sagen, was funktioniert nicht und das muss ich verbessern. Und MBTI, als auch Appreciative Inquiry, haben diesen Fokus auf das, was gut funktioniert und das zu verstärken. Und das ist der Ursprung, sage ich jetzt mal, meines Wertesystems auch. Ne? Also zu schauen, was funktioniert gut und wie können wir das verstärken. Und dann über dieses Thema Menschen zu involvieren, also so Großgruppenmoderatorin, bin zertifizierte Großgruppenmoderatorin, also da diesen Input zu vernetzen, ich finde Vernetzung total wichtig, Communities, das ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren in Veränderungen, über dieses Thema, also Stärkenorientierung, Menschen zu integrieren und dann über Design Thinking, das unterrichte ich jetzt seit 2014 an der Uni, hier in Kassel für das Institut für Unternehmerisches Denken und Handeln, bin ich immer mehr in dieses, na, wie kann man denn Menschen dabei unterstützen, ihre Stärken einzubringen und Arbeit zu machen, die ihnen Spaß macht, die sie gern macht, die einfach ist, ja, für sie dann einfach wird, weil wir haben ja das Pareto-Prinzip, ja, wir müssen nicht leiden für Arbeit, Arbeit kann Spaß machen. Ja, wir können viel bewegen und das ist das, also ich liebe es zu arbeiten, muss ich halt auch sagen, mein Partner ist ähnlich, also wir haben beide natürlich andere Inhalte, aber wir lieben beide es zu arbeiten, da muss man dann wirklich immer aufpassen. Und da haben wir einen guten Gegenpol jetzt mit dem Garten und so oder mit der Natur, aber diese Stärkenorientierung zu aktivieren, Menschen dabei zu unterstützen, dass sie Spaß, also dass sie wirklich Spaß haben an den Tätigkeiten. Also zu sehen, wenn ein Mitarbeiter von ich sag doch eh nichts, bringt eh nichts, zu hin, ich mache proaktive Vorschläge. Es gibt doch nichts Schöneres. Ja,
ja, ich muss sagen, dieser MBTI hat mein Leben als Führungskraft ganz stark verändert. Wir haben es zu einem Zeitpunkt auch im Führungsteam gemacht, vor Jahrzehnten, ist jetzt schon sehr lange her. Und damit hat meine Akzeptanz der Kompetenz des Einzelnen, die zu sehen, einfach unheimlich geholfen gegen meine Triggerpunkte. Und zwar die Triggerpunkte, ich bin jemand, der ist ein Erneuerer, ich bin schnell, ich gehe über Dinge hinweg und ich hasse zum Beispiel Excel-Tabellen, bis zur vierten Nachkommastelle auszurechnen, das blockiert mich schon mal total. Und früher habe ich immer gesagt, das sind die Bremsklötze, also wenn jemand immer dann gesagt hat, immer nochmal halt mal, Iris, Moment mal, stopp, das müssen wir bis zur vierten Nachkommastelle prüfen, das muss aber erstmal in der Excel-Tabelle, also diese Bremsklötze, die man mir gezogen haben, jetzt weiß ich, wie wichtig die für mich sind, weil gerade weil ich diese Kompetenz nicht als Stärke ausgeprägt habe, bin ich so froh, dass ich im Team jemanden habe, der genau diesen Part übernimmt und der das auch noch liebt, emotional ausschüttet, weil er eine Excel-Tabelle ausfüllen kann. Er dann ewig überprüft, bis man den dann mal stoppen muss, wo man merkt, die Leute brauchen immer noch eine Schleife, ne? Das passt aber immer noch nicht und so. Und wie wertvoll das aber eigentlich ist, dass man genau diese Diversität in den Teams einfach hat. Und wenn du immer nur Leute einstellen würdest, die genauso sind wie du, dann würdest du komplett den Bach runtergehen, weil du diese anderen Komponenten einfach nicht. Ja, ganz spannend. Darf ich jetzt nochmal 3 Fragen stellen zur privaten Barbara Valenti?
Oh, ja.
Ganz einfach, so 3 schnelle. Was ist denn dein Lieblingsbuch?
Das wechselt bei mir zur Zeit. Was ich sehr gut finde zur Zeit ist, also ich habe kein Lieblingsbuch, weil das wäre ja nicht, das geht nicht. Ich habe von der Denise Duffelfield-Thomas.
Duffelfield-Thomas, ja.
Ja, genau. Get Rich, Love It. Ja.
Ach, okay.
Ja, das fand ich sehr gut. Das sind sehr gut. Also es ist eine fantastische Übung drinnen zu Glaubenssätzen.
Ja.
Das ist zurzeit mein Lieblingsbuch. Genau, das wird sich auch wieder ändern. Mhm.
Das finde ich auch. Also ich habe jetzt Chillpreneur gerade gelesen. Das neue Ja, genau. Wunderbar. Und vor allen Dingen, was mich an ihr so berührt, ist, dass sie ist ja eine ganz introvertierte Frau. Und sie wäre ja nach Island gekommen, hier für die Selfmade Summit, obwohl sie weder reisen mag, obwohl sie ihre Familie nicht alleine lassen mag, obwohl sie lieber zu Hause in Australien bleibt, aber dann einfach auch zusammen bestimmte Dinge nimmt man dann einfach auch auf sich als Unternehmerin, aber es fällt ihnen nicht leicht, weil oft wird dann gesagt, ach, dass die da rausgeht, ist doch kein, dass die Barbara da rausgeht oder die Iris da rausgeht, ja, das ist ja deren Naturell und das sind dann da so, die machen das so. Und da hat es mal von so einer erfolgreichen Unternehmerin zu hören, wie sie ihr Businessmodell auch aufgesetzt hat und wie wenig Kontakt man eigentlich zu ihr haben kann. Es gibt ganz viele Videokurse und was weiß ich und Online-Kurse, aber den direkten Zugang zu ihr, den hat sie auch verknappt. Und das fand ich so, wie man auch als Introvertierte ein unglaublich erfolgreiches Business haben kann, ohne dass ständig du irgendwie bei anderen Menschen einfach auch sein musst oder in großen Veranstaltungen und so weiter, die dich wirklich Energie kosten. Ja, das zweite ist dein Lieblingsfilm.
Du fragst jetzt Sachen. Das hätte ich vorbereiten müssen.
Nein, eben nicht.
Böse. Also mein Lieblingsfilm ist Night on Earth. Kennst du den? Vom Wim Wenders ist der. Wenn ihr das
auch aber das ist ewig her.
Das ist richtig, das ist ewig her, aber was der Film hat, und ich bin ja auch interkulturelle Trainerin, weil ich eben gerne international arbeite, der Film zeigt Situationen von Taxifahrern über die ganze Welt. Man kann den auch auf YouTube anschauen.
Ja.
Und was da halt toll ist, ich habe 4 Jahre in Italien gelebt, da gibt es Szenen aus Italien, dann gibt es den Deutschen, der in New York Taxifahrer ist, natürlich Los Angeles war ja schon, also in New York war ich noch nie, aber in Los Angeles schon mehrmalig. Dann gibt es den Finnen und den Franzosen, na, da konnte jetzt nicht so viel anfangen damit, also ist halt typisch französisch, ne? Also, oder typisch deutsch. Also, und das ist ein ganz, ganz toller Film, weil es einfach so die Situationen zeigt von Menschen in ähnlichen Situationen, aber ganz anders. Ja. Und das ist ein sehr, also ich finde, ein sehr berührender Film.
Ja. Ich erinnere mich ganz dunkel daran. Ich habe den mal gesehen, ja.
Ach, wunderschön. Das ist wirklich ganz
schön, mal sowas hier so rauszukitzeln bei dir. Ja, und als drittes würde ich gerne noch wissen, mit welcher historischen oder lebenden Persönlichkeit würdest du denn gerne mal einen Austausch haben?
Och, Iris. Also, noch lebend?
Oder historisch, wie auch immer.
Also das finde ich sehr schwierig, da eine Antwort zu geben. Also definitiv Barack Obama.
Ja, okay.
Mhm. Und dann noch andere. Aber Barack Obama, was mir an ihm, also ich finde unseren österreichischen Bundespräsidenten zurzeit auch fantastisch, also wie er das Ganze meistert. Aber das ist jetzt eine politische Diskussion dann. Was ich toll finde an Barack Obama ist, mit welcher Leichtigkeit er, also scheinbaren Leichtigkeit er dieses Amt geführt hat. Ich weiß auch, ich habe noch eine Barack Obama-Tasse, aus der trinke ich manchmal meinen Kaffee in der Früh. Bin damals, bevor er gewählt wurde oder wo der Wahlkampf war, nach Washington in einem MBTI-Training gefahren. Also da habe ich auch meine Ausbildung gemacht. War da damals mehrmalig drüben. Und ja, das wäre auch jemand, den ich sehr toll finde. Ja. Also, aber ich kenne ihn nicht.
Ja.
Wenn ich kenne und toll finde, das ist die Sabine Askodom. Mhm. Die finde ich auch fantastisch, weil sie auch so offen ist, transparent ist und Menschen fördert und so Leichtigkeit in diese ganze Speaker-Thematik reinbringt. Mhm. Ja.
Ja.
Aber ich finde Sigrun auch fantastisch, weil sie hat Leadership, also sie hat in meinen Augen, wo viele Menschen jetzt in dieser Phase sehr sich zurückgezogen haben und also so wenn man so diese ganze Corona-Krise auf Facebook anschaut von Unternehmern, also was macht der Staat für uns, ne?
Mhm.
Und da hat sie sofort Maßnahmen ergriffen. Also es gibt, und das fand ich super. Und ich finde, das zeigt ja auch Leadership, wenn man also wirklich was anpackt, dazu steht, ne, und was umsetzt.
Ja, absolut.
Ja. Also es ist schwierig, eine Person festzulegen.
Ja, du hast jetzt zwei noch ergänzen dürfen.
Danke. Genau.
Dann war dein MBTI-Typ geschuldet, der mich jetzt natürlich total interessiert.
Ja, der ist, da stehe ich auch dazu, ENFP.
Echt, ist ENFP?
Jupp, mit Leib und Seele.
Ja, ich auch.
Ja?
Ja.
Okay. Ja, ja. Ja, ja, ihr habt da schon ein paar Sachen rausgehört vorher, ne? Also so Excel-Listen. Oh, ja. Genau, die Strukturiertheit, die dann ja so als, die ja bei P so immer so hin als unorganisiert und flexibel, ne, dargestellt wird. Da gibt es ganz tolle Videos von meinem Ausbilder dazu, wenn dich das interessiert. Ganz toll.
Ja, gerne, kannst du mir gerne.
Ja, kann ich dir schicken. Genau. Ja, INFP mit Leib und Seele und arbeitet trotzdem in der IT, ISTJ.
Ja, aber bringst da halt auch genau das rein, ne? Das Feeling. Ja,
naja,
ja, Barbara, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Interview. Danke für deine Zeit.
Danke dir.
Und ja, ganz viel Erfolg für deine nächsten Projekte.
Dankeschön. Dankeschön, liebe Iris.